Fachfragen. Ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute Pilar 2. Die globale Mindeststeuer, auch als Pilar 2 bekannt, ist seit dem 01.01.2024 in Deutschland anwendbar. Noch immer sind auch auf deutscher Ebene zahlreiche Detailfragen ungeklärt und führen zu großer Unsicherheit bei den betroffenen Unternehmen. International zeichnet sich für einzelne Regelungen ab, dass sie unterschiedlich interpretiert werden, zum Beispiel was den Anwendungsbereich von Pilar 2 angeht. In der heutigen Folge wollen wir daher einmal der Frage auf den Grund gehen, welche Themen betroffene Unternehmen derzeit besonders beschäftigen und wie die weitere Entwicklung im Bereich der globalen Mindeststeuer aussehen kann. Schon vor einem Jahr hatten wir zum Thema Pilar 2 die heutigen Gäste bei uns im Studio, nämlich Christina Busch, Steuerberaterin und als Partner im Bereich Steuerberatung tätig. Sie ist seit 2002 im Bereich Tax aktiv und hat viel Erfahrung in der steuerlichen Beratung von nationalen und internationalen Mandaten. Eins ihrer Schwerpunktthemen ist die ab 2024 geltende globale Mindeststeuer. Frau Busch ist Leiterin des Service Internationales Steuerrecht der Grant Thornton AG und Standortleiterin des Hauptsitzes Düsseldorf von Grant Thornton Deutschland. Alexander Göbel ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei Grant Thornton und ebenfalls Mitglied der Service Line Internationales Steuerrecht. Er hat jahrelange Erfahrung in der kapitalmarktorientierten Wirtschaftsprüfung und der internationalen Steuerberatung. In seinem beruflichen Alltag befasst er sich unter anderem intensiv mit der globalen Mindeststeuer, besonders mit den zahlreichen Schnittstellenthemen zum Accounting, und er betreut in diesem Bereich gemeinsam mit Frau Busch zurzeit zahlreiche Mandanten in laufenden Implementierungsprojekten. Guten Tag, Frau Busch. Grüß Sie, Herr Göbel. Willkommen bei den Fachfragen.
Vielen Dank. Schön, dass wir hier sind.
Ja, hallo, auch von meiner Seite.
Die globale Mindeststeuer ist in Deutschland seit dem 01.01.2024 anwendbar. Frau Busch, wer ist hiervon betroffen und sind mit der Umsetzung des Mindeststeuergesetzes in Deutschland zumindest die wesentlichen Fragen geklärt? Können Sie uns hierfür ein paar Beispiele geben?
Sehr gerne. Die globale Mindeststeuer, auch bekannt unter dem Namen Pillar 2, hat ja das Ziel, dass international agierende Unternehmen ihren Gewinn, egal wo er entsteht, mit 15% versteuern. Der Anwendungsbereich betrifft Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro. Pillar 2 soll im Ergebnis eigentlich den globalen Steuerwettbewerb verringern und das in der Vergangenheit so oft zitierte Race to the Bottom zwischen verschiedenen Ländern stoppen. Wir haben in Deutschland mit Wirkung ab 01.01.2024 das sogenannte Mindeststeuergesetz, das die Regelungen von Pillar 2 in deutsches Recht umsetzt. Das Ganze basiert auf von der OECD veröffentlichten Modellregelungen und darauf aufbauend wiederum einer EU-Richtlinie, die das für den ganzen EU-Raum vorsieht. Zu beachten ist, dass nicht alle EU-Länder derzeit verpflichtet sind, die Mindeststeuer umzusetzen, da Mitgliedstaaten, in denen nur sehr wenige große Konzerne hauptansässig sind, erstmal die Anwendung noch verschieben dürfen. Bereits vor ziemlich genau einem Jahr hatten wir hier im Rahmen eines Podcasts bei Ihnen schon einmal die Gelegenheit, zum Stand der Dinge zu berichten. Damals gab es noch keinen finalen Gesetzesentwurf, sondern nur einen Referentenentwurf und es waren zahlreiche Fragen ungeklärt. Zwischenzeitlich haben wir jetzt ein komplett beschlossenes nationales Gesetz, aber müssen feststellen, dass weiterhin viele Themen ungeklärt sind. Man muss sich dazu einmal vor Augen führen, dass das Mindeststeuergesetz rund 100 Paragraphen umfasst und ein komplett neues steuerliches Regelungswerk darstellt. Es tritt neben die klassische Ertragsbesteuerung in Form von Einkommen bzw. Körperschaft und Gewerbesteuer und entsprechend steigt der Compliance-Aufwand für die betroffenen Unternehmen. Dazu treten, wie bei so vielen neuen Gesetzen, offene Fragen und ungeklärte Themenbereiche, die den Prozess gerade für die betroffenen Unternehmen nicht einfacher machen. Auf deutscher Ebene warten wir derzeit auch auf eine schon angekündigte Gesetzesanpassung, um die jüngsten OECD-Verlautbarungen umzusetzen. Die Finanzverwaltung ihrerseits hat außerdem auch noch keine Stellung bezogen Und so bleibt es dabei, dass trotz eines jetzt final vorhandenen Gesetzes zahlreiche Fragen noch offen sind.
Ja, um da vielleicht noch das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen oder auch noch einzelne Beispiele zu nennen. Die globale Mindeststeuer ist in sich eine gänzlich neue Steuerart und dadurch eben mit keiner bestehenden Steuer vergleichbar. Und entsprechend ergeben sich insbesondere im Rahmen der erstmaligen Anwendung auch zahlreiche Fragestellungen, die sich eben nicht anhand des Gesetzes alleine ableiten lassen. Und das beginnt bereits mit der Frage, auf welcher Basis eigentlich bzw. auf welcher Datengrundlage die globale Mindeststeuer zu rechnen ist. Und auf welcher Ebene dann eben auch entsprechende Sachverhalte zum Beispiel zu verbuchen sind. Das Gesetz verlangt zum Beispiel im Grundsatz eine Berechnung der globalen Mindeststeuer auf sogenannten HB2-Daten, das heißt auf Jahresabschlussdaten, die an konzerneinheitliche Ansatz- und Bewertungskriterien angepasst werden, vor Konsolidierungsanpassungen und Zwischenergebniseliminierungen. Aber gleichzeitig verlangt das Gesetz auch, dass Steuern eben nicht oder nur dann berücksichtigt werden dürfen, wenn sie im Jahresabschluss einer Geschäftseinheit ausgewiesen oder erfasst worden sind. Ja, das ist insbesondere in Bezug auf latente Steuern, die aus Konzernanpassungen, also zum Beispiel solchen Anpassungen, die aus eben IFRS-Anpassungsbuchungen resultieren, in sich widersprüchlich. Denn wenn ich auf der einen Seite auf lokaler Ebene latente Steuern verbuchen muss, diese aber teilweise erst im Rahmen der Konsolidierungsanpassungen bzw. der Konzernanpassungen entstehen, dann ist das eigentlich technisch gar nicht möglich. Und auch die Verwendung von Reporting Packages, wie das in der Praxis häufig der Fall ist, ist nach dem derzeitigen Gesetzesstand gar nicht ohne weiteres möglich. Ich müsste nämlich hier eigentlich Intercompany-Bilanzierungssachverhalte, die wegen anschließender Konsolidierung in der Praxis einfach nicht abgebildet werden, theoretisch nachziehen, um sie dann wieder herauszukonsolidieren. Und das stellt betroffene Unternehmen natürlich für große Herausforderungen und ist offen gesagt auch nicht unbedingt zielführend darin, ein höheres oder genaueres Mindeststeueraufkommen zu generieren. Bisher, das hatte Frau Busch ja gerade auch schon gesagt, gibt es dazu weder ein BMF-Schreiben noch zum Beispiel die von der OECD angekündigten und mit Spannung erwarteten Anschlussregelungen an die übergangsweisen Vereinfachungsregelungen. Und genauso warten wir auch noch auf das Ergebnis des ersten OECD-Peer-Review-Prozesses zu den sogenannten QDMTTs, also der Frage, ob eigentlich nationale Ergänzungssteuern als qualifizierte nationale Ergänzungssteuern klassifiziert werden. Und das hat wiederum großen Einfluss darauf, welche Daten ich als Unternehmen eigentlich erheben muss und auf Basis welcher Rechnungslegungsstandards dann die globale Mindeststeuer zu rechnen ist. Denn wenn dieser Review-Prozess nicht bis zum Jahresende finalisiert wird und ich zum Beispiel als betroffenes Unternehmen dann eine Ergänzungssteuer auslöse, dann kann das nach den aktuellen Regelungen dazu führen, dass ich als betroffenes Unternehmen im Zweifel für die gleiche Gesellschaft eine doppelte Steuer ausrechnen muss. Einmal nämlich auf Basis lokaler Rechnungslegungsdaten, zum Beispiel im Rahmen der nationalen Ergänzungssteuer. Und da gibt es einige Staaten, die das tatsächlich verpflichtend vorsehen. Und zum anderen dann nochmal auf Ebene der obersten Muttergesellschaft unter Anrechnung der nationalen Ergänzungssteuer, aber dann eben auf Basis von Konzernrechnungslegungsdaten, was natürlich im Bereich der Compliance einen wirklich signifikanten Mehraufwand darstellt und ja auch Ziel der sogenannten QDMTT ist, das eben zu vermeiden. Aber man muss halt eben festhalten, selbst wenn die OECD diesen Review-Prozess noch bis zum Jahresende abschließen sollte, erschwert das natürlich die aktuelle Vorbereitung für die betroffenen Unternehmen, die sich eben aktuell nicht darauf verlassen können, welche Rechnungslegungsdaten sie eigentlich in welchen Jurisdiktionen erheben müssen.
Das Mindeststeuergesetz ist ja nun hochkomplex. Und um die Unternehmen nicht zu überfordern, gibt es übergangsweise Vereinfachungsregelungen. Außerdem haben wir ja gerade schon gehört, dass es daran anschließende Regelungen geben soll. Wie sehen die aus, Frau Busch?
Ja, wie sehen diese aus? Wir haben die sogenannten Safe Harbor Rules und die wurden tatsächlich auf vielfache Kritik von den Verbänden und Unternehmen auch eingeführt. Neben permanenten Safe Harbor Rules oder Tests, die ich hier an der Stelle nicht weiter vertiefen möchte, spielen diese sogenannten Transitional Safe Harbor Tests, also die übergangsweisen Vereinfachungen, tatsächlich eine sehr große und wichtige Rolle in der Praxis. Das Problem dabei ist, dass sie derzeit auf 3 Jahre befristet sind und erstmal nur bis Ende 2026 anzuwenden sind. Es soll zwar angekündigt durch die OECD im Anschluss auch permanente Safe Harbor Regelungen geben, allerdings steht derzeit noch gar nicht fest, wie diese im Detail aussehen, wann wir von der OECD hierzu etwas Neues hören werden und ob es im Ergebnis bei einer signifikanten Erleichterung für die Unternehmen bleibt. Kommen wir nochmal zu den Transitional Safe Harbor Rules. Dann müssen wir feststellen, die Erleichterung besteht im Wesentlichen darin, dass die Unternehmen anstatt einer sehr umfänglichen und vollständigen sogenannten Globe-Berechnung, die ja mehr als 100 Datenpunkte pro Unternehmenseinheit umfassen kann, bereits vorhandene Daten aus dem Country-by-Country-Reporting nutzen können. Diese Vereinfachung ist in der Tat eine sehr begrüßenswerte, da ja Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 750 Millionen bereits seit mehreren Jahren zur Erstellung eines Country-by-Country-Reportings verpflichtet sind. Das heißt, eigentlich kann man davon ausgehen, diese Daten liegen schon vor. Allerdings muss man dann auf Basis dieser Country-by-Country-Reporting-Daten konkret prüfen, ob die gesamte Geschäftstätigkeit aller lokalen Einheiten in einer Jurisdiktion auch einen von drei Tests erfüllen. Es gibt grundsätzlich drei Tests, einen sogenannten De Minimis-Test für eher kleinere Einheiten, einen Simplified ETR, Effective Tax Rate Test und einen Routine Profits Test. Wenn zumindest einer der drei Tests erfüllt ist, beträgt die Mindeststeuer oder die Ergänzungssteuer für diese Jurisdiktion null. In der Praxis sehen wir in zahlreichen Umsetzungsprojekten, dass tatsächlich diese Vereinfachungsregeln bei einer sehr großen Anzahl der von uns betreuten Mandanten auch tatsächlich erfüllt werden. Sie stellen damit eine echte Erleichterung dar. Es zeigt sich damit auch, dass tatsächlich kein zusätzlicher Steueraufwand aus der Mindeststeuer realisiert wird. Also in vielen Fällen verbleibt am Ende ein umfänglicher Compliance-Aufwand ohne eine echte steuerliche Mehrbelastung. Die Frage nach vorne ist natürlich, was passiert ab dem Jahr 2027? Wie sehen permanente Safe Harbor-Regeln aus? Grundsätzlich ist bekannt, dass es auch hierzu drei verschiedene Tests geben soll. Wie die aber im Detail ausgestaltet werden, welche Daten ich dann benötige, um diese zu rechnen, das ist derzeit leider völlig offen. Und man muss aus Unternehmenssicht sagen, es ist dringend erforderlich, dass man diese permanenten Safe Harbor nach vorne raus einführt. Wenn man sich vor Augen führt, wie umfänglich und komplex die Voll-Globe-Berechnung ist, dann stellt das Unternehmen vor zusätzliche Hürden und Schwierigkeiten und damit auch vor eine hohe Kostenbelastung. Deshalb ist es aus Unternehmenssicht sicherlich sehr, sehr wünschenswert, dass wir ab 2027 auch weitergehende Vereinfachungsregeln bekommen. Aus Sicht des Gesetzgebers, meine ich zumindest, spricht auch einiges dafür, denn wir sehen ja gerade aus den Vereinfachungsregeln, dass hier kein Schlupfloch entstanden ist, da ja tatsächlich keine Mindeststeuer in vielen Fällen ausgelöst wird. Wir müssen aber leider noch ein bisschen die weitere Entwicklung abwarten. Die OECD hat Anfang Juli verkündet, dass sie sich nun damit mal befassen möchte. Es gibt leider noch keinen konkreten Termin, wann wir nähere Daten dazu bekommen. Ich hoffe aber, dass wir bis Ende des Jahres schon weitere Ansatzpunkte erhalten.
Herr Göbel, Frau Busch hat gerade gesagt, dass die übergangsweisen Safe Harbor Tests effektiv sind und Unternehmen in der Praxis entlasten. Gibt es aber dennoch Themen, die betroffene Unternehmen in der Anwendung immer wieder vor Herausforderungen stellen? Was meinen Sie?
Ja, im Grundsatz kann ich mich der Aussage von Frau Busch natürlich nur anschließen. Die Datenmenge, die man für einen Safe Harbor Test benötigt, die ist eben ungleich geringer als die im Rahmen einer vollständigen Pillar 2 oder Globe-Berechnung. Und trotzdem ist es so, dass es natürlich auch im Rahmen der Safe Harbor Tests immer wieder typische Fallstricke gibt, die es zu beachten gibt. Zum einen muss man nämlich sagen, dass auch für die übergangsweisen Vereinfachungsregelungen Daten aus einem CBCR nur dann entnommen werden können, wenn sie einem Qualified CBCR entsprechen. Und das bedeutet, dass diese CBCR-Daten in der Theorie vielleicht aktuell schon vorliegen, in der Praxis aber einfach aufgrund einer geringen tatsächlichen Bedeutung des CBCRs von vielen Unternehmen nicht im Detail erhoben werden. Insbesondere dadurch kann es zum Beispiel dazu kommen, dass Unternehmen Daten aus Reporting-Packages von ausländischen Tochtergesellschaften ohne umfangreichere Verprobungen übernehmen, so wie die gemeldet werden, und dann eben keine Anpassungen vornehmen, entweder auf die Datenqualität oder eben auch in Bezug auf das, was die OECD darüber hinaus noch fordert. Das sind keine umfangreichen Anpassungen, aber zum Beispiel in Bezug auf konzerninterne Dividenden oder eben auch auf die Allokation von Betriebsstätteneinkünften, Personengesellschaftsbehandlungen und so weiter sehen wir immer wieder einzelne Themen, wo die Datengrundlage in den Reporting Packages oder in den Meldedaten der lokalen Einheiten eben vereinfacht wird. Auch werden zum Beispiel Konsolidierungsanpassungen oder die eben schon genannten Zwischeneliminierungseffekte vorweggenommen und dann eben nicht, wie das im Gesetz aktuell vorgesehen ist, tatsächliche HB2-Daten zur Verfügung gestellt, Ja, und das entspricht dann nicht dem aktuellen Gesetzesstand. Und solche Themen, die eben bisher eigentlich in der Praxis keine materielle Auswirkung entfaltet haben, die werden jetzt plötzlich im Rahmen von Pillar 2 relevant und zwingen damit viele Unternehmen auch zum tatsächlichen Handeln. Die müssen dann im Zuge der erstmaligen Anwendung ihre Datenerhebung überprüfen, anpassen und auch weit vertiefen. Und man muss auch sagen, viele Unternehmen, das sehen wir auch in den praktischen Projekten, die sind sich deren Ungenauigkeiten im Vorfeld auch nur teilweise bewusst. Also viele wissen zwar, dass sie im Detail vielleicht bei kleineren Einheiten jetzt nicht bis auf die letzte Nachkommastelle sozusagen die Daten verproben, aber häufig stellt sich auch erst im Rahmen von der Durchführung von Safe Harbor Tests heraus, dass dann eben einzelne Anpassungen nicht vorgenommen wurden und das dann natürlich auch zu notwendigen Anpassungen prozessualer und auch tatsächlicher Erhebungssicht führt, was zum Beispiel auch in sogenannten Joint-Venture-Konstellationen natürlich dann zu besonderen Herausforderungen führt, wenn es sich nur um wirklich kleine Einheiten handelt. Ja, und entsprechend gibt es auch auf sonstige, aus diesen sogenannten qualifizierten Konzernabschluss zu erhebenden Rechnungslegungsdaten in der Praxis häufig Erhebungslücken, insbesondere im Bereich der latenten Steuern, die nämlich auch für diesen eben schon genannten vereinfachten Ertragssteuertest heranzuziehen sind oder zu berücksichtigen sind. Und die dann häufig natürlich für diese gerade kleinen Gesellschaften, insbesondere die nicht konsolidierten Gesellschaften, eben nur vereinfacht oder gar nicht gerechnet werden und dann eben neu erhoben werden müssen. Ja, und schließlich muss man auch sagen, dass diese Safe Harbor Tests zwar vielleicht in der Vergangenheit immer erfüllt werden konnten, gerade aber bei Einheiten mit wenig operativem Geschäft auch über die Jahre hinweg Schwankungen unterliegen können. Und dann muss ich mir natürlich als betroffenes Unternehmen immer die Frage stellen, mit dem Blick nach vorne, auf welche Datengrundlage setze ich jetzt auf? Also gehe ich davon aus, dass ich einen Safe Harbor Test erfülle oder muss ich schon mal im Zweifelsfall den vollständigen Pillar 2 Test vorbereiten? Und das ist natürlich gerade vor dem Hintergrund dieses Once-Out-Always-Outs-Prinzips immer ein größeres Thema. Und um da Überraschungen vorzubeugen, werden wir oder sind wir auch immer mit Mandanten dabei, die Validität der Safe Harbor Tests anhand von Plandaten zu verproben, was aber in der Praxis natürlich auch nicht immer ganz einfach ist, gerade abhängig von der Qualität dieser Daten.
Wir haben gerade gehört, zur Anwendung des Safe Harbor Tests muss das CBCR auf einem qualifizierten Konzernabschluss aufsetzen. Frau Busch, auf welchen Rechnungslegungsstandards muss denn ein CBCR aufgebaut sein, damit es als Grundlage für die Berechnung im Rahmen der Transitional Safe Harbor Regelungen verwendet werden kann?
Ja, in der Tat drängt sich beim Lesen des deutschen Mindeststeuergesetzes die Frage auf, ob denn die im Konzern vorhandenen Daten nun ausreichen oder nicht, da das deutsche Gesetz vom qualifizierten Konzernabschluss spricht. Die gute Nachricht ist, es gibt im Mindeststeuergesetz klare Regelungen, die die Frage beantworten. So gilt, dass einer der folgenden Abschlüsse als Datengrundlage vorliegen muss. Entweder die Handelsbilanz 2, von der wir eben auch schon gesprochen haben, also die Daten nach Konzernrechnungslegungsstandard vor Konsolidierung, oder die Jahresabschlüsse der Geschäftseinheiten, sofern diese nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard erstellt werden, oder für die Fälle, die nicht konsolidiert werden, also Gesellschaften und Einheiten, die nur aus Wesentlichkeitsgründen nicht konsolidiert werden, kann auch der Jahresabschluss, der für die Erstellung des CBCRs tatsächlich verwendet wird, hier für die Safe Harbor Tests verwendet werden. Voraussetzung ist damit, dass im Wesentlichen ein anerkannter Rechnungslegungsstandard verwendet wird. Was fällt darunter? Die typischen großen Rechnungslegungsstandards, IFRS, HGB, alle EU-Rechnungslegungsstandards, EWR, auch weitere lokale, natürlich US GAAP, Japanese GAAP und einige weitere. Die Frage, die zunächst etwas unklar war, war, welches der drei genannten Abschlussstandards oder welchen der drei genannten Abschlüsse kann ich denn nun nehmen? Und kann ich zum Beispiel für ein und das gleiche Land verschiedene Standards nehmen? Da gibt es eine Antwort zu, die man sagt, naja, ich kann innerhalb einer Jurisdiktion grundsätzlich nur auf der gleichen oder derselben Grundlage aufsetzen, es sei denn, ich rede über unwesentliche Einheiten, die nur aus Wesentlichkeitsgründen eben nicht konsolidiert wurden. Insofern haben wir da jetzt eine Antwort zu, welche Datengrundlage wir denn verwenden können. Daneben gibt es natürlich Fragen, was machen wir Mit weiteren Anpassungen, die gerade in HB2-Daten regelmäßig auftauchen. Wir können über das Thema PPA, also Purchase Price Allocation Step-Ups, hier reden. Auch hier hat die OECD zumindest im Rahmen ihrer Dezember-Stellungnahme für Klarheit gesorgt. Im deutschen Gesetz ist dies noch nicht so umgesetzt. Wir hoffen allerdings, dass das im Rahmen eines Anpassungsgesetzes analog klargestellt werden wird. Also die Antwort auf die Frage, es gibt eine klare Regelung. An der Stelle herrscht wenig Unsicherheit für betroffene Unternehmen.
Wie kommt das, beziehungsweise warum müssen einige Gesellschaften einheitlich behandelt werden und andere nicht? Ergeben sich in der Praxis im Rahmen der Safe Harbor-Berechnung aus der unterschiedlichen Datengrundlage häufig Verwerfungen? Wie sehen Sie das, Herr Göbel?
Ja, zugegebenermaßen leuchtet die unterschiedliche Behandlung von wesentlichen und nicht wesentlichen Einheiten innerhalb einer Jurisdiktion auf den ersten Blick nicht ein, denn ich habe ja im Zähler dann sozusagen unterschiedliche Daten und im Nenner genauso und vergleiche in gewisser Weise Äpfel mit Birnen. Aber auch wenn ich offen gesagt die genauen Hintergründe nicht kenne, so scheint es doch so zu sein, dass man jetzt eben, nachdem man zunächst alles offen gelassen hatte, mit der Dezember-Klarstellung der OECD zumindest für diese sogenannten wesentlichen Einheiten eigentlich eine einheitliche Bemessungsgrundlage sicherstellen will. Und umgekehrt soll aber eben durch die Flexibilität für die unwesentlichen Gesellschaften auch da mit Sorge getragen werden, dass ich diese vorliegenden Daten eines CBC erst dann doch trotz der eben genannten Ausnahmen mit möglichst geringen Anpassungen verwenden kann. Und insofern handelt es sich dabei auch ehrlicherweise um eine aus Praktikersicht sehr begrüßenswerte Klarstellung oder Erleichterung, die im Übrigen ja auch über diese permanenten Safe Harbor Tests für unwesentliche Einheiten selbst bei der vollständigen Globe-Berechnung gelten soll. Die Alternative wäre gewesen, die OECD hätte ja auf eine insgesamt einheitliche Behandlung aller Einheiten gepocht. Das heißt, sowohl die wesentlichen als auch die unwesentlichen Einheiten auf HB2-Daten abgestellt, was wiederum bedeutet hätte, man hätte für unwesentliche Einheiten diese gänzlich neu erstellen müssen, weil ja gerade die sind bisher nicht in den Konzernabschluss einbezogen werden. Oder man hätte eben als Unternehmen die Safe-Harbor-Zwecke immer nur auf lokalen Rechnungslegungsstandards erstellt. Das hätte aber bedeutet, dass Unternehmen entweder alle Einheiten auf Basis von HB2-Daten aufsetzen müssen, was bedeutet, dass eben auch nicht wesentliche Einheiten, die ja gerade bisher nicht in den Konzern einbezogen werden, eben diese HB2-Daten nun bereitstellen müssten. Oder dass ich als betroffenes Unternehmen immer auf lokale Rechnungslegungsstandards abstelle. Das ist aber dann eben gerade bei den nicht anerkannten lokalen Rechnungslegungsstandards ein Problem. Und zum anderen eben auch gerade im Rahmen von Rückstellungsberechnungen, zum Beispiel im Zeitpunkt des Konzernabschlusses, für viele Unternehmen prozessual gar nicht möglich, weil diese lokalen Rechnungslegungsdaten dann eben noch gar nicht vorliegen. Darüber hinaus muss man auch sagen, wenn ich auf lokalen Rechnungslegungsdaten für meinen Safe Harbor Test aufsetze, den dann aber verfehle, sieht das Gesetz ja wiederum vor, dass ich für die vollständige Globe-Berechnung wieder primär auf HB2-Daten aufsetze, was also an der Stelle dann auch eine zusätzliche Verkomplizierung dargestellt hätte. Der Effekt, muss man auch dazu sagen, aus der Verwendung verschiedener Rechnungslegungsstandards ist zwar vielleicht nicht ganz einleuchtend, kann aber in der Praxis tatsächlich als überschaubar von unserer Seite betrachtet werden. Also zumindest in den Projekten, die wir sehen, sind die Differenzen tatsächlich relativ gering. Das hängt zum einen damit zusammen, dass latente Steuern ja auch auf diese Differenzen abgebildet werden können, was also die Steuerquote in einem gewissen Maß ausgleicht. Und zum anderen, dass eben diese unwesentlichen Einheiten auch tatsächlich materiell meistens keine große Rolle spielen und damit eben auch die Steuerquote, indirekt damit auch eine potenzielle Ergänzungssteuer, wirklich nur sehr unwesentlich beeinflussen können. Klar ist aber trotzdem, im Rahmen einer Implementierungsprüfung müssen betroffene Unternehmen untersuchen, welche Daten liegen für welche Gesellschaften vor und auf welcher kann ich dann eben einen Safe-Harbor-Test rechnen oder muss ich sogar einen Safe-Harbor-Test rechnen.
Wir kommen zur letzten Frage. Frau Busch, wie geht es nun für betroffene Unternehmen weiter?
Ja, wie geht es weiter? Viele Unternehmen haben, als wir noch vor einem Jahr dazu gesprochen haben, sicherlich gehofft, dass der Kelch an ihnen vorübergeht und das Mindeststeuergesetz sich weiter verschiebt. Die Hoffnung ist nicht eingetreten. Es bleibt damit dabei, dass sich die Unternehmen mit diesen Regelungen auseinandersetzen müssen und gegebenenfalls auch schon begonnene Vorbereitungen fortführen müssen, entsprechende Prozesse einführen oder auch anpassen müssen. Aus der Erfahrung zeigt sich ganz klar, dass es dazu einer gewissen Zeit bedarf. Und obwohl wir über Steuern reden, ist es kein Thema alleine für eine Steuerabteilung, sondern es ist ein Bereich, der mehrere Abteilungen in einem Unternehmen betrifft, insbesondere natürlich weiterhin den Bereich Steuern, aber auch Accounting und IT. Entsprechend sind Zeiten dafür einzuplanen, Ressourcen dafür einzuplanen und man muss das Ganze halt angehen.
Frau Busch, Herr Göbel, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Gedanken und Einschätzungen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr zu dem Thema erfahren möchten, besuchen Sie doch die Grant Thornton-Seite zum Thema Pillar 2, globale Mindestbesteuerung, oder melden Sie sich zur Veranstaltung 11. Praxisdialog Internationales Steuerrecht an. Auch können Sie die Newsletter und Webinare von Grant Thornton abonnieren. Die entsprechenden Links, wie üblich, in den Shownotes. Christina Busch und Alexander Göbel freuen sich auf Ihr Feedback und stehen Ihnen bei Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir hoffen, dass Sie gern zugehört haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.